Wir wollen heute ein Wort hören aus der Weihnachtsgeschichte, erzählt nach dem Evangelisten Lukas. Es geht um den Zacharias. Und ihr findet das im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 5 bis 25. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und er stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Du sollst seinen Namen Johannes nennen. Er wird dir zur Freude und Wonne sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird weder Wein noch starkes Getränk trinken. Und schon von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit fortgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu, und blieb stumm. Das geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg nach seinem Haus. Nach diesen Tagen wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Vielleicht kennt ihr diesen Text schon und er kommt euch bekannt vor. Und ihr denkt jetzt auch an die Weihnachtsgeschichte, an den Johannes, der geboren wird, der dem Messias den Weg ebnen soll, der am Jordan wartet auf die Menschen, dass sie sich taufen lassen, der ihnen Gericht predigt, der ihnen ganz genau sagt, was sie falsch gemacht haben. Und vielleicht kennt ihr diesen Text auch noch nicht. Vielleicht auch noch nicht richtig. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. In der Zeit, in der ich mich auf den Text vorbereitet hatte, hat er mir unwahrscheinlich viel zu sagen gehabt. Und ich möchte euch, zumindest sofern es mir möglich ist, euch ein Stück davon weitergeben. Das Erste, was mir deutlich geworden ist, ist, dass wenn Gott etwas tun will, wenn Gott eine Gesellschaft verändern will, wenn Gott neues Leben hervorbringen will, weil das Alte abgestanden und nicht mehr tragfähig ist, dann geschieht das nicht mit einmal, sondern dann holt er sehr lange Anlauf. Sehr lange Anlauf. Er beruft nicht mit einmal den Messias, den Retter der Welt. Nein, er beruft auch nicht einmal den Menschen, der ihm den Weg bahnt. Nein, er geht noch weiter zurück. Er geht zurück zu den Eltern und schafft so in den Herzen von Menschen eine tiefe Sehnsucht. Und das beginnt ganz klein. Kaum merklich. Und dann wächst langsam ein Plan. Und wir haben immer den Eindruck, wenn Gott wirkt, dann muss das so kommen wie so eine Silvesterrakete, ja? So ein Böller, so ein, aus Polen, so einer. Der muss einschlagen wie eine Bombe und die ganze Welt verändert sich. Und dabei lesen wir in der Geschichte, dass das ganz anders geht. Und vielleicht können wir uns auch mit dem Gedanken trösten, wenn eines Tages die Stunde gekommen ist, da uns Gott, der Herr, zu sich beruft, dass wir ein Stück des Weges vorbereitet haben, den Gott zum Beispiel in Weißenfels vorhat. Ist das zu wenig? Ist das zu klein, zu gering? Ist denn die Freude auf das, was Gott tun will, nicht schon so unendlich wertvoll, fast genauso wertvoll wie das, wenn es denn getan ist? Ist denn das innere Sehen dessen, was kommen soll, nicht schon so ergreifend und so tief berührend, als das, was dann tatsächlich eintritt? Zacharias war ein Priester. Und im Volk Israel gab es verschiedene Kasten, kann man sagen, verschiedene Gruppen von Menschen. Und es gab zwei Gruppen von Menschen, die für den Dienst am Heiligtum zuständig waren. Das erste, das waren die Leviten. Leviten, das waren die Diener. Die Diener, die rings um den Tempel Dienst taten. Man kann es vergleichen mit denen, die dazu beauftragt sind, alles Praktische zu tun. Zum Beispiel gab es unter den Leviten auch welche, die hatten Land, die kümmerten sich dann auch ein Stück um die Versorgung. Welche waren Sänger, die kümmerten sich um das musikalische Wohl des Tempels. Und so gab es die verschiedensten Dienste von Saubermachen bis Raum ausschmücken und so weiter. Und das hatten die Leviten. Und dann gab es die Priester, die aus dem Geschlecht des Aaron abstammten. Und die hatten den geistlichen Dienst zu tun. Und die Priester waren ebenfalls untergliedert in verschiedenen Stämmen. Und es gab den Hohenpriester, der einmal im Jahr oder der Hohepriester war. Und der Hohepriester hatte die Aufgabe, einmal im Jahr in den Tempel zu gehen, in das Allerheiligste. Das durfte nur einmal im Jahr geschehen. Und unser Priester Zacharias, den traf das Los. Und er hatte die Aufgabe, im Heiligtum zu räuchern. Wir werden gleich mal in Gedanken auch in dieses Heiligtum gehen und werden schauen, wie es dem Priester Zacharias gegangen sein muss. Die Priester hatten oft auch die Aufgabe der Seelsorge, des Opferns, des Schuldaustilgens, dass das Volk reinblieb, dass das Volk zusammenblieb. Das war die Aufgabe der Priester. Sie hatten das Heilige zu pflegen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Zacharias wohl zumute gewesen sein muss, als das Los wieder einmal geworfen wurde und es auf ihn fiel? Ein Los, welches ein Priester mit großer Sicherheit nur einmal in seinem ganzen Leben bekam. Ein Priester, der viele Jahre und Jahrzehnte Dienst getan hat, der schon etwas älter war, der sicherlich auch schon graue Haare hatte, der gereift war, der wusste, was er tat, der eigentlich auch wusste, sein Leben wird auch so zu Ende gehen. Und ihm traf das Los, das Unerwartete. Er durfte jetzt im Heiligtum räuchern. Er durfte noch ein Stück näher an Gott ran. Ich glaube, das kann man nicht beschreiben. Es ist unbeschreiblich. Von Gott aus erwählt worden zu sein durch ein Los. Er war gemeint. Er war dran. Und so, denke ich, in diesem Augenblick wurde es ihm klar. Gott wollte ihm begegnen. Gott suchte des Zacharias Nähe. Er zog ihn an sein Herz. Zacharias war mit Sicherheit in ganz tiefer Erwartung auf die Begegnung mit Gott. Und so trat er seinen Dienst an. Ich weiß nicht genau, wann die Priester ihre Priesterkleidung anzogen. Ich vermute mal auch schon draußen, aber ich bin mir nicht sicher, erst im Tempel. Jedenfalls bestand die Priesterkleidung aus festen, sie war fest vorgeschrieben und sie bestand aus einem Untergewand, einem Obergewand und noch einem Brustschurz. Und an dem Untergewand, an dem langen Gewand waren Granatäpfel draufgestickt und zwischen den Granatäpfeln waren Glöckchen angebunden. Und wenn dann der Priester dann so lange lief, dann bimmelte es sanft. Und so machte sich der Zacharias im Bewusstsein, seine große Aufgabe ausführen zu dürfen auf dem Weg zum Tempel. Und das Volk nahm Anteil daran und es sammelte sich. Und Zacharias durchschritt die einzelnen Stufen zum Tempel, die aufgebaut waren wie eine Zwiebel. Der Tempel ist wie eine Zwiebel aufgebaut. Und ich möchte euch dieses Geheimnis schon mal im Vorhinein andeuten, dass ihr das auch gleich für euch mitdenkt. Auch der Mensch ist wie eine Zwiebel aufgebaut. Und diese Übereinstimmung vom Tempel und der Seele eines Menschen ist nicht von ungefähr. Und so dürft ihr auch ruhig den Zacharias auf euch beziehen und jetzt einmal die Zwiebelschalen in eurer Seele ein Stück öffnen und einen Weg in eure Seele bahnen. Da kam zuerst der Vorhof für die Fremden. Für die Fremden war eine Grenze gesetzt. Weiter durften sie nicht ran. Und die Fremden nutzten die Gelegenheit und wollten wissen, was es mit dem Tempel auf sich hat. Sie waren neugierig. So geht es Menschen uns doch auch. Wir haben eine strenge Grenze für die Fremden, die uns in Bus und Bahn unterwegs begegnen und an denen wir uns freuen, unter Menschen zu sein, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, aber denen wir auch eine strenge Grenze geben, bis hierher und nicht weiter. Das ist gut so. Und dann ging er weiter. Und dann kam die nächste Grenze, die nächste Zwiebelschale. Es war die Grenze, bis zu der hin die Frauen gehen durften. Ich habe lange nachgedacht, warum denn die Frauen ausgesperrt wurden vom Tempel. Warum? Warum tut Gott so etwas? Das hat doch nichts mit Gleichwertigkeit zu tun, oder? Habt ihr eine Idee? Vielleicht sind ja Frauen zum Tempeldienst nicht geeignet. Minderwertig, ja? So wie sagte man damals, ja? Hanna war auch im Tempel, aber sie war nur bis zu dieser Grenze. Sie waren nur bis zu dieser Grenze da. Sie konnten nicht mitdiskutieren. Ja, jetzt ist es anders. Also, dass Frauen zum Tempeldienst nicht geeignet waren, das widerlegt auch die Geschichte. Vor allen Dingen im alten Griechenland. Da gab es zum Beispiel den Tempel der Vesta. Und da dienten die Vestalinnen. Und das waren, ihr denkt jetzt vielleicht an Tempelprostitution und so eine Geschichte, nein, das waren keusche Jungfrauen, die bis zur Mitte ihres Lebens auch so leben mussten und das Feuer des Herdes zu hüten hatten. Und die haben ihre Aufgabe sehr ernst genommen. Und die Männer haben sie respektiert in dieser Aufgabe. Da denkt man gleich an das ewige Licht, ja, es gibt so viele Analogien in der Geschichte auch. Oder ich denke an das Orakel von Delphi. Auch ein Tempeldienst, der von Frauen geführt wurde und dem sich Könige gebeugt haben, gehorcht haben auf das, was durch den Mund der Frauen gesprochen wurde. Im Tempeldienst. Ja, da hat sogar mal ein König sich so richtig, der hat nicht gehört, was Frauen sagen. Das ist das alte Thema. Die Frauen haben ihm gesagt, wenn du diesen Krieg führst, wirst du ein großes Königreich vernichten. Und Krösus ist losgezogen in den Krieg gegen die Meder und Perser und er wurde vernichtet. Das war mein Königreich. Ich habe nicht richtig zugehört, ich hätte noch mal nachfragen sollen. Die Frauen, ich kann die nicht mal deutlich sprechen. Also es gibt viele, viele Belege dafür, dass das nicht mit der Unfähigkeit der Frauen zusammenhängt. Ich habe noch eine andere Erklärung gefunden, vielleicht ist sie plausibel. Etwas frech auch. Frauen bedürfen nicht eines Tempels, um Gott zu finden. Frauen bedürfen nicht eines Tempels. Der Tempel in Jerusalem ist ein Zugeständnis an die Schwäche der Männer. Dass auch sie einen Weg haben, sich Gott zu nahen. Und dann im Zusammenklang mit der Frau Gott zu finden. Ich weiß, der Gedanke ist neu, aber es ist für mich plausibel. Wisst ihr, der Tempel einer Frau, der ist ganz tief im Herz drin. Und nicht nur im Herz, sondern auch im Leib. Und die Frau ist privilegiert, Kinder zu gebären. Und das Gebären eines Kindes, das Aufziehen eines Kindes, allein schon die Fähigkeit, das zu können, privilegiert die Frau derart, dass Männer nur daneben stehen und neidisch sind. Wir können das nicht nachempfinden, was es heißt, Leben zu geben, Leben aufzuziehen. Ein Herz unter seinem eigenen Herzen schlagen zu hören. Wir sind neidisch. Wir beneiden euch Frauen. Bei all dem, was ihr auch leiden müsst. Frauen, die keine Kinder bekommen, leiden. Die Frau, die hier war, die Elisabeth, hat gelitten. Und Frauen, die Kinder bekommen, leiden auch. Denn es ist nicht leicht, ein Kind großzuziehen, den Schmerz zu spüren, wenn es wieder gehen muss. Aber es ist ein Lebensleiden. Es ist ein Leiden, bei dem das Leben groß wird, vor Augen steht, bei dem Gott nahe kommt, man mehr begreift. Und so hatte auch Elisabeth gelitten, die Frau des Zacharias. Und wisst ihr, was sie tat, als sie das Kind empfangen hatte? Sie zog sich 6 Monate zurück. Nicht in den Tempel, in die Ruhe, in die Besinnung, in das Nachdenken, die Begegnung mit Gott. Und wenn ihr dann lest, wie Maria der Elisabeth begegnete, dann wisst ihr auch, was die beiden empfunden haben, was denen durchging. Okay, gut, wir lassen jetzt mal den Vorhof der Frauen hinter uns und gehen einen Schritt weiter. Und jetzt kam der Bereich, der nur für die Männer Israels war. Und das sind Männer Israels, unsere Freunde, unsere Bekannten, denen wir unser Herz ein Stück öffnen und die uns auch ein Stück besser verstehen als die Fremden. Und auch diese durchschritt Zacharias. Und auch diese Freunde haben in der Seele eines Menschen eine Grenze. Sie dürfen nicht zu nah ran. Irgendwo ist der Punkt, wo man sagt, bis hierher und nicht weiter. Und dann ging er weiter. Und dann durften nur noch die Priester dahin. Und vor ihm öffnete sich schon der gewaltige Anblick des Tempels. Es waren 2 Säulen da, die den Eingang in das Heiligtum begrenzten. Und vor den Säulen stand ein großer Brandopferaltar, an dem die Tiere geopfert wurden. Und es war der Bereich der Priester. Und die Priester sind für uns so das Synonym für die Glaubensgeschwister. Wir sind ja alle zu priesterlichem Dienst berufen. Zu diesem täglichen Dienst am Menschen und an Gott. Und Zacharias wusste, nein, das habe ich täglich gemacht. Jetzt geht es noch weiter zu gehen. Und er ging um den Brandopferaltar rum. Und dahinter war die große Tür in das Heiligtum. Und er öffnete die Tür und trat in einen Raum, der ungefähr so groß war wie dieser Raum. Ungefähr 10 Meter lang, 5 Meter breit. Und es war ein Halbdunkel. Und die Geräusche des Volkes ließen langsam nach, sie wurden leiser. Im Hintergrund hörte man vielleicht noch die Leviten singen. Und die Tür schloss sich und er war allein. Ganz weit vorn, direkt vor ihm, stand der Altar für die Rauchopfer. Es war ein Altar, der war ungefähr 50 mal 50 cm breit, tief, 1 Meter hoch und hatte Hörner an den Seiten, an den Kanten. Und links von ihm stand die Menora, der 7-armige Leuchter. Und es war seine Aufgabe, zu räuchern am Morgen und am Abend und den 7-armigen Leuchter zu pflegen, mit Öl zu füllen und die Lampen in Ordnung zu halten. Es war ein Olivenölleuchter. Und rechts von ihm stand ein Tisch. Ein Tisch gedeckt mit Brot. Es waren 2 Stapel von Brotfladen drauf. zweimal 6 Brotfladen. Jede Brotflade stand für einen Stamm aus dem Volk Israel. Und diese Brotfladen wurden einmal in der Woche am Sabbat erneuert. Die Brotfladen, die weggenommen wurden, durften nur Priester essen. Und nun stellt euch den Zacharias vor, wie er im Tempel steht. Und er geht zum Altar und räuchert. Wohlriechende Harze, die geräuchert werden und die den Raum des Tempels mit Nebelschwaden füllten. Könnt ihr euch vorstellen, dass in eurer Seele ganz tief drin so ein Raum ist, den Gott bereitet hat, der nur allein betreten werden kann und der für euch ein Fest der Sinne bereithält? Gott möchte alle Sinne in euch ansprechen. Da ist das Licht von dem Leuchter, das Licht der Welt. Strahlt. Da gibt es Nahrung zur Rechten. Es gibt Essen, das Brot des Lebens. Es gibt den leisen Klang der Glöckchen. Es gibt den kostbaren Geruch der Myrrhe und der wohlriechenden Harze. Und bei diesem Fest der Sinne, wo auf einmal viele Impulse ganz sanft angerührt werden, kommt dazu auch noch der Film der Erinnerung. Nicht nur, dass ihr in dem Jetzt steht, in dem Jetzt mit all dem Schönen, was Gott euch bereitet hat, und so ein ganz schwaches Bild davon ist unser Abendmahl, in dem wir es schmecken und kosten dürfen. Es ist ein Angebot an Gott. Horch, koste mich, spüre. Sondern es ist auch eine Vergangenheit, die sich ausbreitet, die auf einmal deutlich wird. Man sieht sein Leben nicht mehr in dieser Tagesperspektive, jeder Tag für sich, sondern man sieht es auch in meiner Lebensperspektive. In diesem Raum dürft ihr euer Leben im großen Zusammenhang sehen. Und es ist ein Geschenk, wenn Gott das für euch möglich macht. So viele Menschen sterben und haben diesen Raum nicht gesehen, waren nicht drin. Wann fällt das los auf mich? Wann hat Gott für mich den Zeitpunkt bereit, diesen Raum zu betreten? Und die Erinnerung blättert sich auf und die Vergangenheit spult sich ab wie ein Film. Ich denke, für unseren Zacharias war es in diesem Raum so deutlich wie noch nie, dass er sein Leben gesehen hat und dass er auch all die Sehnsucht gesehen hat. Das Leiden seiner Frau. Was ist mein Leben wert? Was ist, wenn das Leben zu Ende ist? Ist es vergangen? Ich habe keinen Nachfolger. Ich habe nichts, was mein Leben weiterleben lässt. Es tut mir so weh, Gott, dass das, was so vielen möglich ist, mir nicht möglich gemacht wurde. Wenn man in diesem Raum ist, dann liegt alles offen da. Man ist so verletzlich. Aber Gott ist der, der darauf gewartet hat und der hier Sehnsucht stillen möchte. Und so schickt Gott seinen Engel, den Gabriel, und er steht auf der Seite der Schaubrottische, des Schaubrottisches, und er spricht zum Zacharias: Du wirst einen Sohn haben. Und das kann Zacharias überhaupt nicht glauben. Das war schon seit Ewigkeiten sein Wunsch gewesen. Und es hat nicht funktioniert. Es steht da, die Frau konnte keine Kinder empfangen. Heute wissen wir, dass ja auch die Männer durchaus daran Schuld haben können. Aber wenn Zacharias natürlich treu war, dann konnte das nicht bewiesen werden. Es war unglaublich für ihn. Was sagte der Engel dort? Das jetzt Unmögliche sollte geschehen? Natürlich glaubte er es nicht. Also ganz tief in diesem Heiligtum deiner Seele gesprochen wird. Das ist manchmal nicht zu glauben. Aber es ist absolut richtungsweisend. In diesem Heiligtum werden grundlegende Wege für die Welt und für dein Leben gestellt. Hier erfährst du, welchen Plan Gott für dein Leben hat. Und du kannst auch schon graue Haare haben. Und deine Frau kann auch schon, wie sagte die Bibel so schön, vorgerückt in ihren Tagen sein. Das spielt keine Rolle. Gott hat einen Plan für jeden Tag deines Lebens. Und er möchte, dass du ihn erfährst. Und Zacharias hatte das nicht geglaubt. Und Zacharias wurde stumm. Und Zacharias konnte kein Wort mehr herausbringen. Sarah, du kennst dich ja mit Sprachbildung und mit Sprachheilung aus. Gibt es sowas, dass Menschen stumm werden einfach so? Schwer zu sagen, ja. Schockzustände, ja. Ja. Also ich glaube schon, dass das hier so ein Schockzustand war, in dem das Zacharias hier, der war einfach sprachlos. Und manchmal ist es auch besser, nicht zu sprechen. Unsere Vorfahren hatten dieses Geheimnis des Schweigens noch viel mehr ergründet, als es uns geläufig ist. So habe ich gelesen, dass zum Beispiel in Niesky, der Anziehungsanstalt für der Brüdergemeinde, vor 100 Jahren es noch die sogenannte Schweigeerziehung gab. Da durften Kinder und Jugendliche nur zu bestimmten Zeiten reden. Und ich habe gelesen, dass ein Schüler, der das erlebt hatte, es als sehr positiv berichtet hat. Dass es eine heilsame Erziehung war, zu schweigen. Und dass dieses Schweigen für ihn so wichtig war, dass er meint, dass es ohne dem das Leben gar nicht in seine Bahnen gelenkt werden kann. Dass es wichtig ist, zu hören. Und so kommt jetzt der Zacharias aus dem Tempel heraus, aus dieser Stille, wo er ganz allein mit Gott war. Und das Volk hängt an seinen Lippen und möchte einen Zuspruch, einen Segen empfangen. Und Zacharias hebt bloß die Hände. Keine Ahnung, was er getan hat, und schweigt. Und wenn ein Mensch die Sprache verliert, dann wissen die anderen, etwas ganz Besonderes ist vorgefallen. Und sie hatten es auch so gedeutet. Er muss ein Gesicht gesehen haben. Ihm muss etwas aufgegangen sein. Und als Zacharias den Tempeldienst beendet hatte, über mehrere Tage sicherlich, dann ging er nach Hause. Schweigend. Er kam zu seiner Frau. Schweigend. Er nahm sie in den Arm. Und die Elisabeth hatte das noch nie erlebt. Mit welcher Liebe, Zärtlichkeit und Ernsthaftigkeit, der Zacharias sie umfing, sie an sein Herz zog und liebte. Und Elisabeth wurde schwanger und gebar einen Sohn, Johannes. Ich wünsche uns, dass wir diesen heiligen Bereich unserer Seele finden. Es ist uns nicht alle Tage gegönnt, diesen Bereich zu besuchen. Es ist manchmal wie ein Los, scheinbar zufällig. Aber es ist möglich. Und in diesem heiligen Bereich dürft ihr Gott begegnen und ihr dürft darauf warten, was Gott euch für euer Leben zu sagen hat. Gott segne euch.